Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit dem Startup-Investor David Roskamp. David hat den June Fund mitgegründet und aufgebaut, er zählt damit sicherlich zu den erfolgreichsten deutschen Geldgebern aktuell. Er investierte beispielsweise in das Krypto-Startup Dapper Labs, das mit den Krypto-Kitties und NBA Topshot schon vor Jahren erste erfolgreiche NFT-Projekte gestartet hat. June beteiligte sich auch früh an dem Technikverleiher Groover hier aus Berlin. Der Wagniskapitalgeber hielt sich trotz des Erfolgs eher im Hintergrund. Auch David ist über die Jahre selten aufgetreten. In dem June Fund steckt das Geld beispielsweise der Flixbus-Gründer, aber auch von Philipp Schindler, einem hochrangigen deutschen Google-Manager. Nun startet David Roskamp einen neuen Fonds unter dem Namen Magnetic mit einem neuen Team. Insgesamt sollen laut einem Handelsblattbericht mehr als 200 Millionen Euro zusammenkommen. Wie der Geldgeber auf die Zukunft der Kryptobranche blickt, warum ihm die aktuelle Situation keine Angst bereitet und was er mit seinem neuen Fonds vorhat, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo David, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kasper.
David, wie fühlt es sich eigentlich an, in so einer Zeit, die ja schwierig ist für die ganze Startup-Branche, einen Wagniskapitalgeber neu zu starten?
Relativ neutral, würde ich sagen. Wir sind ja, als Wagniskapitalgeber bist du ein bisschen, zumindest als frühphasiger Wagniskapitalgeber, bist du ein bisschen unabhängiger von wirtschaftlichen Zyklen, als es andere sind in der Wirtschaft. Das heißt, du musst zwar das Ganze berücksichtigen, aber weißt auch, dass dein Geschäft eigentlich eins ist, was sehr, sehr langfristig ist, was sich irgendwann in vielen, vielen Jahren materialisiert. Mit anderen Worten, machst du dich so ein bisschen mental, aber auch effektiv frei von den zyklischen Sorgen, die andere in der Wirtschaft, auch in der Finanzwirtschaft haben. Also ja. In dem Sinne bin ich eigentlich maximal entspannt.
Ich meine, das, was du jetzt sagst, das sagen wahrscheinlich alle, wenn man sie anspricht, und sagen auch immer, wir haben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, jetzt ist eigentlich die beste Zeit, um zu investieren und man muss die Chance ergreifen. Aber wenn man dann sich umhört, wie tatsächlich viele Fonds, viele Investoren agieren, merkt man, dass sie schon auch irgendwie zurückhaltend sind und erstmal jetzt abwarten wollen.
Ich glaube, das ist relativ normal, wenn Zeiten der Unsicherheit kommen, also viel mehr als der zyklische Abschwung, der zu erwarten war, ist es ja die gefühlte Unsicherheit und Unklarheit darüber, was passiert in der Welt, wirtschaftlich wie auch politisch. Also wir haben eine ganz interessante Kombination gerade. Ist es, glaube ich, völlig normal, dass das Ergebnis für einen selber und auch für Geldgeber erstmal so aussieht, auf Pause zu drücken und vorsichtig zu sein. Das ist eine natürliche Abwehrreaktion aus meiner Sicht. Ändert an der Materie eigentlich gar nichts. Zumal in unserem Feld wir ja wirklich sehr, sehr früh agieren. Das heißt, ohnehin in völlig anderen Umfeldern sind, wenn unsere Firmen mal irgendwann Größen erreichen. Das heißt, im Regelfall ist es da eigentlich eine ganz, ganz normale Angstreaktion, wie ich sie irgendwie lokalisieren würde, und nicht ein besonderer Umstand, sondern einfach die Sache, dass man erstmal schaut, wie es sich entwickelt. Du musst auch ein bisschen differenzieren zwischen den Teilen der Finanzwirtschaft, die davon betroffen sind. Also jeder hat da eigene Herausforderungen und auch Auswirkungen von zyklischen Abschwüngen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber ich kann es niemandem verübeln, da vorsichtig zu sein. Das stimmt schon. Hm.
Um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du hast ja vor 6 Jahren mit Florian Schindler zusammen den June Fund gestartet. Hast davor ja bei VCs Karriere gemacht, unter anderem bei Project A angefangen, dann zu Early Bird. Und ihr seid jetzt mit June eher so ein bisschen unterm Radar gefahren, obwohl ihr ja eigentlich ja sehr erfolgreich gewesen seid von allem, was man so hört. In Dapper Labs investiert und bei Groover seid ihr früh eingestiegen, so einem Technikverleiher aus Berlin. Wie kam es eigentlich dazu?
Zum Investieren oder also, zu den Einstiegen? Also
auch, dass ihr ja eher im Hintergrund geblieben seid die ganzen Jahre.
Wir haben so ein bisschen die Philosophie vertreten, dass es vielleicht sinnvoll ist, Taten sprechen zu lassen und Werke sprechen zu lassen. Du hast in unserer Industrie natürlich immer die interessante Zweiteilung zwischen dem, was du am Anfang tust, was meistens ganz zu Beginn von Unternehmen ist, und auch der Bewerbung dessen und so ein bisschen der Rolle, die du auch als Geldgeber und als VC hast, das Ganze in die Welt zu tragen, mit Legitimität zu unterfüttern, einen Stempel zu geben und zu sagen, wir vertrauen darauf und schaut mal, worauf wir vertrauen. Und dann hast du die zweite Ebene, die sieht aus, die Betrachtung, was passiert eigentlich? Wie groß werden Firmen wirklich? Haben wir es mit Geschäftsmodellen zu tun, die funktionieren? Gibt es die Märkte, an die wir glauben, in der Form, in der wir an sie glauben? Und ich glaube, wir haben so ein bisschen für uns die Konsequenz gezogen, dass es großen Sinn macht, im Hintergrund zu bleiben. Wir haben uns als stiller Geldgeber gesehen oder als stille Kraft, die sehr viel im Hintergrund arbeitet, aber nicht unbedingt immer so laut nach vorne tritt. Und das ist eine Philosophie, wie die wir über viele Jahre kultiviert haben und die uns jetzt nicht unbedingt zum Nachteil gereicht hat, was die Erfolge betrifft. Ist aber auch eine Sache, die wir immer wieder hinterfragen. Also es ist schon, also wir sehen natürlich auch die Industrie und verstehen auch, wer in welcher Form unterwegs ist. Und ich glaube, es ist in einer gewissen Form auch wichtig, Sprachrohr zu sein. Das heißt, das Ganze wird schon regelmäßig hinterfragt und auch begutachtet. Und dass wir halt schauen, dass wir an zentralen Stellen, die wir wichtig finden, auch Wirkung erzeugen und nicht nur leise sind.
Wo meinst du, dass ihr da Wirkung erzeugen wollt?
Ja, das richtet sich vor allen Dingen jetzt bei mir so ein bisschen in die Zukunft auch zu sagen, okay, wir stehen halt historisch, wie auch nach vorne geschaut, für viel Investitionserfolg in relativ relevanten Märkten, in relativ großen Unternehmen mittlerweile. Und es ist schon wichtig, das auch zu betonen und der Öffentlichkeit ein bisschen näher zu bringen. Das heißt zum einen die Unternehmen selber, aber zum zweiten auch die Idee dahinter und die Theorie, warum man bestimmte Felder finanziert. Das hat ja einen Sinn. Das ist nicht nur kommerzieller Erfolg im Regelfall, sondern schließt einen großen oder schließt eine sinnvolle Frage ein, die irgendwie sich danach richtet, warum macht man das eigentlich auch? Wohin geht die Welt? Wie sieht die Zukunft der Technologie aus? Ist das Produkt und der Markt, den ihr da finanziert oder den wir finanziert haben, eigentlich relevant und wichtig? Und was erreicht es? Und ich glaube, da ist es schon zunehmend wichtiger, in einer europäischen Welt, die das lange verschlafen hat, als Sprachrohr aufzutreten, das zu propagieren, Unternehmen auch die Position zu geben in der öffentlichen Debatte, die sie vielleicht gar nicht haben, weil die Leute es nicht sehen und weil es sonst sehr wenig diskutiert wird. Also es ist schon zunehmend wird das relevanter. Ändert nichts daran, dass wir immer einen sehr dezenten Auftritt gepflegt haben und uns damit auch relativ wohlfühlen.
Ich meine, mit dieser Darstellung von Firmen war es zumindest mein Eindruck, dass bei vielen VCs das relativ oberflächlich war. Also dass man immer gesagt hat, ja, AI, das ist jetzt total wichtig oder Chatbots und oft quasi es nicht fertig gebracht wurde, eigentlich diese Sachen in der Zukunft in der Tiefe auch auszuleuchten. Also es fühlte sich oft an wie so ein Trend-Investing.
Das fühlt sich manchmal an, das kann ich auch, kann ich dir nicht verübeln und Außenstehenden oft nicht. Es hat auch gewisse Charakteristika eines Trend-Investings. Und es kommt ganz auf den Einzelfall an, aber im Regelfall ist hinter jedem Trend auch oder hinter den relevanten Trends in irgendeiner Form eine relevante Entwicklung, die, wenn man tiefer reinschaut, man auch beginnt zu verstehen. Das heißt, meine oder unsere Aufgabe ist es, das der Welt näher zu bringen. Der Unternehmer versteht es ohnehin. Unsere Geldgeber verstehen es in einer gewissen Form und nutzen uns natürlich auch als Übersetzer dieser Welten, wenn man so möchte. Und ich glaube, es ist schon eine der Aufgaben, die wir als Industrie haben, zu sagen, okay, wir bringen das zunehmend auch der Wirtschafts-, der politischen, der gesellschaftlichen Welt näher. Und ich glaube, eine der zentralen Baustellen in Europa ist genau das, weil halt die Themen oft thematisch diskutiert werden oder als Signalworte, aber so ein bisschen die tiefere Diskussion von vielen Feldern fehlt. Die ist meistens relativ negativ belastet. Es fehlt ein bisschen der positive Diskurs, wie die USA ihn sehr, sehr stark pflegen. Und ich glaube, es kann ein Teil unserer Aufgabe sein, das ein bisschen zu ändern.
Alles klar. Auf das Inhaltliche kommen wir jetzt gleich dann am Ende nochmal zu sprechen. Jetzt erstmal nochmal kurz zu June. Da ist ja bekannt, dass zum Beispiel die Flixbus-Gründer da investiert haben, aber auch der Bruder von Florian, Philipp Schindler, in ein hochrangiger Google-Manager. Wie kam es damals zu dieser Konstellation, dass ihr damals gestartet seid?
Ja, das ist viele Jahre her. Wir haben uns, Florian und ich, da zusammengeschlossen, weil wir gesagt haben, wir wollen in einer etwas anderen Art und Weise Technologie finanzieren. Wir sehen eine erhebliche Verbindung von Nordamerika und Europa und wollen das den Unternehmen näher bringen. Dafür sind wir auch eingestanden. Das heißt, wir haben viele Sachen gemacht in Europa, aber auch außerhalb Europas. Wir haben gemerkt, dass wir ein bestimmtes Gefühl haben, wie man mit einer bestimmten Art von Technologien und Unternehmern umgeht und unser Netzwerk, was wir uns zunehmend mit reingenommen haben, halt sehr, sehr sagen wir mal, gekonnt ausspielen dafür. Und das hat auch so ein bisschen die Horizonte geöffnet, weil du halt ja immer vor der Herausforderung stehst, wie bewerte ich eigentlich neue Entwicklungen und wie ist einem eigentlich meine Perspektive daraus und wer kann mir am besten helfen? Naja, derjenige, der daran arbeitet und selber in Weltklasse-Format als Technologe oder als Wissenschaftler auftritt. Und das haben wir halt über viele Jahre zunehmend professionalisiert und aufgebaut und sind uns damit gelungen, sehr, sehr früh in Themen zu investieren, die hinterher sehr, sehr groß wurden, was uns zum Teil auch überrascht hat. Also ich nehme mal den Teilbereich NFTs oder einzigartige digitale Güter. Wir wären nicht davon ausgegangen, dass das so schnell so einen Hype oder eine Größe erfahren hätte, die sie in den letzten 1,5 Jahren erfahren hat.
Wie seid ihr denn da vorgegangen, um das Abstrakte, was du gerade geschildert hast, mal ein bisschen anfassbar zu machen? Weil Dapper Labs ist ja so ein Startup, die sich auf NFTs in Verbindung mit so Sportereignissen, Sportkarten spezialisiert haben. Wie habt ihr das quasi früh wahrgenommen?
Das ist eine Betrachtung von zwei Dingen eigentlich. Zum einen der Frage, wie sieht der Markt aus und womit haben wir es überhaupt zu tun? Und dann der Frage, ist das Produkt, was ein Unternehmen baut oder vorhat zu bauen, A, hinreichend revolutionär und B, verändert es die Nutzung mit, also in dem Markt und der Produkte selber ganz, ganz erheblich. In dem NFT-Fall ist es eigentlich relativ klar. Es war logisch, dass auf Grundlage von architektonisch dezentralen Systemen wie Blockchains neue digitale Güter entstehen können. Das war keine Neuheit, die ist schon zu Beginn der ganzen Blockchain-Kultur aufgekommen, ist eine logische Fortsetzung auch dieser Architekturen. Und dann drängt sich sofort die Frage auf, okay, was bedeutet das eigentlich? Und als logischen nächsten Schritt sieht man auch relativ klar, na gut, dann muss es ja auch eine Übersetzung dessen geben, was wir in der physischen Welt haben, als komplett digitalisierte Version. In der physischen Welt haben wir einzigartige Objekte, die zum Teil gesammelt wurden oder mit auch in anderer Form irgendwie gehandelt werden. Und es war logisch, darüber nachzudenken, wenn man es hinbekommen würde, das digital abzubilden, dass daraus eine große Welt entstehen kann. Und ich glaube, auf der Hypothese haben wir so ein bisschen agiert. Also wir vertrauen auf das wissenschaftliche, sagen wir, den wissenschaftlichen Anführungsstrichen Durchbruch oder die Erkenntnis, die Technologen entwickeln und überlegen, okay, was bedeutet eigentlich das in puncto der kommerziellen Welt, die daraus entstehen kann und der Möglichkeitenwelt. Und da ist der NFT ein interessantes Beispiel, weil man hat die Übersetzung des NFTs in der analogen Welt. Wir haben jetzt auf einmal die digitale Welt, die zum Teil auch kritisiert wird, aber nun mal existiert. Und was auffällt, ist, dass das Ganze deutlich größer ist als vorher. Das heißt, man hat auf einmal Nutzungsformen und Kombinationsformen, die es vorher gar nicht gab. Was auch ein bisschen die Stärke natürlich der digitalen Umgebung als solcher ist. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus vielen Faktoren. Wir schauen uns oft zentrale Technologieentwicklung an, überlegen, wie übersetzt sich das eigentlich in eine kommerzielle Welt? Ist diese kommerzielle Welt relevant und groß genug? Manchmal geht man auch so ein bisschen induktiv vor und hat ein Produkt und überlegt, was kann daraus eigentlich entstehen? Also das Produkt gibt es schon.
Zum Beispiel,
und
also.
Das hättest du eigentlich in klassischen SaaS-Anwendungsfällen.
Also Software as a Service.
Genau. Oder ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ist ein Unternehmen mit dem Namen SimScale, das wir finanziert haben, die halt die klassische Ingenieurssimulationssoftware in die Cloud bringen. Das ist eine andere Ansatzweise. Da nähern wir uns eher über eine Art Disruptionsuntersuchung, dass wir überlegen, okay, wir haben einen etablierten Softwaremarkt, der ist sehr, sehr groß. Der heißt Computer-Aided Engineering, also Simulationssoftware, die in Industriebetrieben überall betrieben wird, oft mit eigenen Abteilungen für sehr viel Geld. Wir haben Softwarespieler, die da seit 20 bis 30 Jahren verankert sind und sehr, sehr teuer sind und über jährliche Wartungslizenzen ihre Geschäftsmodelle betreiben. Und du hast gleichzeitig die Cloud-Entwicklung, die Computing- und Storage-Kosten immer günstiger hat werden lassen, sodass fast jede Softwareindustrie in die Cloud gewandert ist. Komischerweise die Ingenieurssimulationssoftware noch nicht. Also ist eigentlich der Schulbuchfall einer klassischen Disruptionssystematik oder Mechanik. Also das ist eine andere Art der Betrachtung. So haben wir uns da genähert. Also da ist eigentlich jeder Fall ein anderer. Die sind alle vereint damit, dass wir sagen, ist der Markt groß und fundamental, wird er durch technologische Entwicklung total durchdrungen und entsteht etwas wirklich Neues. Und im Idealfall ist dieses Neue auch hinreichend differenziert.
Bei dem Fall NFTs wird ja durchaus so immer kontrovers diskutiert. Braucht es da dieses unterlegene NFT- oder Blockchain-Infrastruktur überhaupt? An manchen Stellen ist es ja jetzt teilweise auch so, dass es doppelte Strukturen gibt, also einfach eine normale rechtliche Struktur und darüber die Blockchain-Struktur. Wie siehst du da, also warum brauchst du das bei einem Dapper Labs eigentlich?
Das ist eine sehr interessante Debatte, die auch zu Recht geführt wird aus meiner Sicht. Grundsätzlich brauchst du gar nichts. Also du könntest mir auch jetzt das Kaspar Schlenk Autogramm geben und auch ein Foto davon machen, dann hätte ich das. Was die Blockchain-Architektur schafft, ist neue Möglichkeiten grundsätzlich. Das heißt, es macht es etwas einfacher für dich, das zu tun, wenn es ordentlich implementiert ist. Es gibt dir nochmal unter der Bedingung, dass es ordentlich implementiert ist, die Möglichkeit, das nachvollziehbar zu machen für dich als Urheber. Mir gibt es die Möglichkeit, das in einer sichereren Form als vorher zu speichern und weiterzugeben. Das heißt, ich habe eigentlich in allem kleine Verbesserungsschritte zu vorher. Die sind noch nicht so fundamental, als dass man denken könnte, da entsteht jetzt die Welt neu. Aber es sind Schritte in eine Richtung und viele hängen davon ab, dass man die darunter liegende Technologieinfrastruktur ausreichend kompetitiv macht. Das heißt, sie ist schnell genug, sie ist sicher genug, sie ist belastbar genug. Das sind alles Sachen, die im Moment noch nicht existieren. Mit anderen Worten, nähern wir uns Schritt für Schritt zu dieser Welt und sehen kleine Erfolge und wissen, dass daraus im Endspiel gedacht durchaus Großes entstehen kann, weil es eigentlich das, was bisher offline oder in anderer Form existiert, besser darstellt, oft einfacher macht, manchmal schöner designt, für dich besser verwertbar, einfacher produzierbar, besser kombinierbar. Und das sind die Schritte, auf die man da achten sollte. Das heißt, ich verstehe die Kritik natürlich total und teile sie auch zu großen Teilen. Glaube auch nicht, dass der gegenwärtige Status von digitalen Gütern so revolutionär ist, wie wir uns das vorstellen, weil es eigentlich nur eine leicht verbesserte Struktur, ein leicht verbessertes Spiegelbild der Analogstruktur darstellt, weiß aber auch, dass wir die Schritte gehen und viele, viele Leute daran arbeiten, dass die Technologie, wir nennen die immer die Primitives darunter, also quasi die Technologiefaktoren, die das Ganze irgendwann ins Endspiel bringen, zunehmend zu verbessern. Und dann haben wir ein besseres System.
Kommt natürlich jetzt immer ein bisschen das Argument der Kritiker, ihr arbeitet jetzt da schon grundsätzlich an dieser Technologie schon so lange, wann kommt dann jetzt mal was? Und die anderen sagen, ja, nee, das braucht noch, das ist am Ende im großen Bild noch ganz am Anfang. Wie stehst du, was diese Diskussion angeht, wo stehst du da?
Ehrlicherweise auch, also wie zu Anfangs maximal entspannt, natürlich sind wir da noch relativ am Anfang. Also ich sehe sowas schon eher in 30 bis 40 Jahreszyklen, ich glaube, das ist auch realistisch. Wir sind jetzt bei 12, 13 Jahren Blockchain-Gedanken, wenn man so möchte, da kann man ein bisschen was abziehen und sagen, dass so, sagen wir mal, Anfangsformen der breiter nutzbaren Blockchain-Technologie sind. Ich glaube, wir haben da noch eine ganze Menge Zeit. Und das wird auch in Phasen gehen. Wir haben Anwendungsfälle, die einfacher sind und die alleine auf Datenübertragung beruhen. Das ist ja auch der Kern von allem. Also einfachere oder sagen wir, distribuiertere, dezentralisiert abgesicherte Datenübertragung. Die werden schneller in Massennutzung sein. Wir haben andere, die länger dauern. Wir wissen von manchen Fällen noch gar nicht, was auftreten wird. Also ich bin da sehr, sehr sehr, sehr locker. Ich glaube, das NFT als Einzelfall jetzt gibt's seit realistischerweise in breiterer Form mit CryptoKitties seit 2017. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Also ich würde mich da noch nicht so sehr stressen, dass wir irgendwie zu spät dran sind.
Ich meine, viele sagen jetzt ja wieder, oh, das Thema ist jetzt verbrannt, das ist jetzt irgendwie durch, Kurse sind im Keller, lass uns wieder vergessen.
Ja, also manchmal teile ich das sogar. Also ich bin da schon durchaus kritisch, muss ich sagen, weil vieles auch einfach wie immer in diesen Feldern, die neu entstehen, ist Hype, ist Blase, ist Salesmanship, ist fehlende Substanz. Ich glaube, damit muss man umgehen. Darunter liegt immer ein kleiner Nährboden an wirklich sinnvollen Sachen, die gebaut werden von sehr technischen, missionarischen Teams oder Individuen oder Forschern. Ich glaube, daran muss man sich ein bisschen orientieren. Ich bin fast schon froh, dass wir eine Abkühlung in dieser Form haben, weil das auch mit dazugehört. So sind solche Entwicklungen normalerweise verlaufen und das hat auch einen Grund, dass du halt irgendwann realisierst, dass die Anfangserwartungen, die gestellt werden, sich vielleicht materialisieren, aber mit Sicherheit nicht in den nächsten 2 Jahren. Das heißt, alle kalibrieren ihre Zeithorizonte neu. Ist auch durchaus normal, dass die Leute dann sagen oder dass man allgemein sagt, jetzt ist alles vorbei. Das ist so ein bisschen menschliche Psyche. Ich glaube, die Aufgabe ist, wie bei allem, immer Ruhe zu bewahren, das Ganze neutraler und mit ein bisschen Zoom-Out-Perspektive zu betrachten. Dann sieht man schon irgendwo die Fundamente dessen, was sinnvoll ist. Ist auch viel Experimentiererei, auch das gehört dazu. Ne? Also ein bisschen die Heuristik der Venture-Investierwelt ist ja da nochmal ins Extrem geführt, dass man halt viele Ansätze ausprobiert und sagt, wo haben wir eigentlich Handlungen des täglichen Lebens, die bisher keine Übersetzung ins Digitale gefunden haben aus bestimmten Gründen. Und denen nähert man sich Stück für Stück an. Und es ist auch durchaus normal, dass diese Experimente scheitern. Damit muss man auch irgendwie umgehen. Ich glaube, auch die persönliche Risikomischung macht es da. Man muss es mit ein bisschen Distanz sehen, man muss den technologischen Wert verstehen, das Ganze auch als Technologieplattform verstehen und dann mit einer ordentlichen Portfoliomischung und Risikoabmischung sich mit solchen Sachen beschäftigen.
Wie seid ihr damals auf Dapper Lab ganz konkret gestoßen, als es noch nicht so bekannt war?
Ja, das ist, also CryptoKitties war die erste Implementierung von, sagen wir mal, Popkultur-NFT. Natürlich Popkultur so ein bisschen in der Nischenwelt der Kryptowelt damals. Einer der Dapper Labs Gründer war auch Mitbeitragender des Standards für das NFT, wie wir es heute kennen. Das heißt, die haben das so ein bisschen mitgeschaffen oder zumindest teilweise im Team mitgeschaffen und das ist aufgefallen. Also wir waren damals schon wir nennen das immer in Dezentralisierung unterwegs. Wir haben auch schon vorher Financial Crime Plattformen, die mit Blockchain-Anbietern arbeiten, finanziert. Das heißt, wir kannten diese Welt sehr gut. Wir haben sehr, sehr früh.
Filecoin habt ihr auch.
Genau, wir haben sehr früh in Filecoin investiert, also ein dezentrales Speichernetz. Das heißt, das war uns bekannt. Wir waren in dem Markt unterwegs oder in dieser Welt und dann fällt das auf. Und dann hat man auf einmal so ein bisschen eine Konstellation bei Dapper Labs, die sehr einzigartig ist, weil wir technische Exzellenz haben, die kombiniert wird mit einem Unternehmen, was auch sehr, sehr nah an Popkultur ist, oder generell an kulturellen Fragen, was Trends versteht und auch zum Teil definiert. Die Kombination gibt es nicht so oft. Das ist schon sehr, sehr herausragend. Und so sind die auch, ist das Unternehmen auch nach wie vor unterwegs. Das heißt, man sagt, man arbeitet eigentlich mit den zentralen Markenträgern unserer Zeit, die jeder kennt, mit denen jeder interagiert und hilft denen, neuartige digitale Produkte zu erschaffen.
Wenn du jetzt auf Krypto erstmal nochmal drauf schaust, wo siehst du dann aktuell die Entwicklungen, die ihr euch anschaut, die ihr interessant findet, wo ihr sagt, das ist die Sache, die in 3, 4, 5 Jahren die Relevanz hat, die Projekte heute haben?
Ja, ein zentrales Feld ist mit Sicherheit alles, was DeFi genannt wird, also Decentralized Finance. Mit anderen Worten, ich nehme die traditionelle Finanzwirtschaft, die dann in der Industrie gerne CeFi genannt wird, für Centralized Finance, und überlege mir, welche der Dienstleistungen und Angebote können tendenziell algorithmisch abgebildet werden. Mit anderen Worten, man ersetzt ja, und das ist die ganze Idee von Blockchain als solcher, die Vertrauensentität in der Mitte durch ein System, was das Vertrauen trägt. Ich nenne das immer Trustless Trust. Also man sagt, ich gebe an der einen Stelle Vertrauen auf in die zentrale Entität, zum Beispiel die Bank oder den Kreditgeber, der mit seinen Prozessen entscheidet, und gebe mein Vertrauen in eine algorithmische Struktur, die
entscheidet. Das ist jetzt ja
schon
ein ganz großes Feld, was jetzt auch ja schon seit dem letzten Jahr einen großen Aufschwung erlebt hat. Wenn man da jetzt ein bisschen reinzoomt, was sind da so die Dinge, die ihr spannend findet? Sind das die Exchanges, sind das andere Teile dieses ganzen Ökosystems?
Ja, mich interessiert tendenziell die Infrastrukturebene am meisten, deswegen ist auch Dapper Labs in anderer Form ein interessantes Beispiel. Das heißt, mit anderen Worten, die Unternehmen oder Projekte, die Picks and Shovels bauen, also die Instrumente, die andere wieder nutzen. Das können Exchanges sein, je nachdem, wie sie strukturiert sind. Das können auch Protokolle sein, die bestimmte Nutzung abdecken, die Sinn haben. Das ist, glaube ich, das Wichtige für uns, ist zu sagen, wir sehen das als eine technische Implementierung und wir schauen uns das Endprodukt an. Ist das Endprodukt eins, was nicht einfach den Status quo abbildet, sondern verbreitert und sinnvoller macht? Mit anderen Worten, hole ich mehr Leute in ein Kreditwesen hinein, die bisher keinen Zugang hatten, weil ihnen kein Geld zur Verfügung gestellt worden ist, aber verdienen. Oder gebe ich ihnen andere Nutzungen von Finanzdienstleistungen, die bisher nicht möglich waren? Dazu zählen auch simple Formen wie Finanztransfer von Geldern. Und da ist nicht immer übrigens Blockchain oder DeFi die Antwort. Das kann eine Antwort sein. Man muss sich das individuell anschauen und überlegen, okay, macht das Sinn als technische Implementierung? Aber es ist mit Sicherheit ein zentrales Feld, ist eine der größten, wenn nicht die größte Industrie überhaupt. Das heißt, die Anwendungsfälle sind Tausende.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Das heißt, ihr guckt auch stärker auf DeFi und Krypto und den Fintech, den traditionellen, in Anführungszeichen, Fintech-Bereich, schaut ihr euch nicht mehr so stark an, weil ihr sagt, das wird es in ein paar Jahren, wird das wahrscheinlich ersetzt.
Überhaupt nicht. Also natürlich schauen wir uns den an und ich glaube auch in keiner Form, dass es in vielen oder in ein paar Jahren ersetzt wird. Ich bin da viel neutraler und weniger orthodox, wenn du so willst, weil ich halt immer nur überlege, okay, was ist das Ziel, was ich erreichen will? Also ich glaube in keiner Form, dass das monetäre System abgeschafft wird. Ich bin niemand, der an das staatenlose Geld als solches glaubt. Ich glaube also quasi an die Kraft von Zentralbanken und die traditionelle monetäre Infrastruktur, die wir haben. Also das schon mal vorweg. Und mit anderen Worten, hast du es nicht mit einem Fanatiker zu tun, sondern ich schaue mir einfach die Endergebnisse an und überlege, wo bekomme ich eine Finanzdienstleistung in breiterer Form hin? Wo mache ich das vielleicht ein bisschen fairer? Also wo gebe ich mehr Leuten Zugang, die es bisher nicht hatten? Das kann DeFi sein, muss es aber nicht. Wir schauen uns wahnsinnig viele Sachen im klassischen Fintech an. Das heißt eigentlich alles, was nicht DeFi ist oder dann CeFi oder wie auch immer man es strukturiert, ist eine totale Einzelfallfrage, Kaspar. Also ich kann da nicht pauschalisieren.
Was für andere, um nochmal so ein paar Beispiele zu geben, was für Segmente schaut ihr euch jetzt auch mit dem neuen Vehikel, mit dem neuen Fonds Magnetic, was schaut ihr euch da so an?
Ja, wir haben im Endeffekt vier große Felder, die für uns die Grundlage unserer Investmentthese sind. Ich muss da ein bisschen ausholen und das erklären. Das heißt, wir haben die klare Entscheidung getroffen, die auch aus der Historie gewachsen ist, dass wir in sogenannte Systems of Independence investieren, was erstmal ein Auffangbegriff ist für Technologien und Produkte, die Nutzern in irgendeiner Form mehr Autonomie und Unabhängigkeit geben und die den Zugang verbreitern zu Dienstleistungen, zu Gütern. Und das ist für uns so ein bisschen das Kernkriterium bei allem. Wir glauben, dass wenn das weiter sinnvoll umgesetzt wird, dass daraus sehr, sehr, sehr große Unternehmen entstehen, sind sie auch historisch schon. Das heißt, dafür gibt es Empirie und das wird so umgesetzt.
Was für ein Beispiel fällt euch da immer ein?
Wir haben da vier Felder im Endeffekt. Das erste ist, dass wir uns Software-Netzwerke und Software-Infrastruktur anschauen in zentralen Feldern. Das sind solche Sachen wie API-Lösungen für die Nutzung von Technologien. Das können aber auch B2B-Netze sein in sehr großen traditionellen Industrien, die auf digitale Ebenen überführt werden. Das zweite Feld ist das, was wir Planetary Resilience nennen. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, ein viel diskutierter Auffangbegriff für alles, was den Planeten schützt und besser macht. Historisch haben wir das sehr stark in zwei Feldern umgesetzt. Zum einen in Circular Commerce, das heißt eine Kreislaufwirtschaft, wo wir unter anderem Grover finanziert haben, aber auch andere Unternehmen auf der ganzen Welt, die sehr erfolgreich unterwegs sind. Zum zweiten in synthetischer Biologie, das heißt in alternativen Quellen für Proteine. Das sind beides sehr starke Angriffsfelder für alles, was, sagen wir mal, Klimawandel und Resilience betrifft. Das heißt, bei uns wird das relativ hoch aufgehängt. Das dritte Feld, in das wir reingehen, ist alles, was Financial Access umfasst. Da sind wir dann im Themenbereich DeFi, aber auch CeFi und Fintech als solchen. Das heißt, die neuartige Finanzplattform, sowohl auf Infrastrukturebene als auch auf Endapplikationsebene, die normalen Konsumenten, aber auch Unternehmensnutzern mehr Möglichkeiten schaffen und damit sehr, sehr große Unternehmen begründen können. Und das vierte Feld, was wir mit unter die Lupe nehmen, sind dezentralisierte Communities. Und das ist das, was wir historisch schon sehr erfolgreich umgesetzt haben. Das sind also oft
was
solche.
Ist da auch so ein Beispiel für?
Das sind oft Open Source Entwicklungen oder Open Source Communities, aus denen bestimmte Software hervorgeht, auch unter anderem Krypto-Protokolle oder sagen wir auf Krypto-Basis strukturierte Protokolle, also Open-Source-Software, deren Nutzungseinheit das Krypto-Token ist, weil sie halt keine Umsätze generieren, sondern halt eine andere Form der Monetarisierung für den Investor zur Verfügung stellen damit. Das können aber auch Themen sein wie Creator-Communities und Gaming, wo wir auch viel investiert haben, die halt quasi auf Nischeninteressen aufbauen und daraus große Unternehmen entstehen lassen. Und das sind eigentlich vier Felder, in denen wir uns sehr, sehr stark umtun. Wir haben die auch sehr strukturiert aufgebrochen. Das ist schon eine sehr breite Masse an Sachen. Sie sind aber alle geeint davon, dass wir sagen, okay, haben wir überall ist oder in jeder Art und Weise des der Unternehmen, die wir näher in die unter die Lupe nehmen, damit zu tun, dass die Independence und Autonomie herstellen für Nutzer.
Gibt es denn mal so ein Beispiel, was dir einfällt, wo du verdeutlichen kannst, dass es nicht in so eine, nicht da praktisch in dieses Raster reinpasst, weil es ja schon relativ breit ist, man sagen könnte, okay, mit irgendeiner Argumentation kann man eigentlich jedes Unternehmen da irgendwie reinstopfen.
Ja, theoretisch kannst du das. Also der klassische Fall ist die marginale Innovation. Also Sachen, die halt vielleicht eine Nutzung eines bestimmten Guts oder einer Dienstleistung besser machen, aber nicht wirklich deutlich besser, beziehungsweise vielleicht nur in der Funktionalität verbessern. Das ist immer ein bisschen die Gefahr stellt, das wären Sachen, die wir klassisch ausschließen. Also die leicht bessere Softwarelösung, das leicht bessere Kreditvergabeprodukt, das leicht bessere Software-Tool oder die leicht bessere App in für uns tendenziell nicht so grundlegenden Märkten fällt da schon sehr, sehr, sehr stark raus.
Wem hast du denn da abgesagt? Kannst du mal ein paar Namen sagen?
Da bin ich professionell genug, dass ich das nicht sage. Nein, nein. Man begeht auch Fehler übrigens, also man muss sich auch oft korrigieren und sagt, okay, vielleicht habe ich die Langzeitwirkung von Produkten oder Märkten unterschätzt. Also das ist schon nicht immer so leicht, weil wir eine Prognoseentscheidung treffen, relativ zu Beginn und uns das Ganze natürlich strukturell anschauen und unter die Lupe nehmen, auch versuchen, irgendwie Systeme dahinter zu erkennen, aber manchmal bleibt man dann doch ein bisschen auf der falschen Schiene, also da muss man sich auch korrigieren. Aber das sind die klassischen Sachen, die wir aussortieren. Das zweite ist, zumindest für uns als Fonds sind Sachen, von denen wir sagen, dass sie nicht die gesellschaftlich-ökonomische Relevanz haben, die wir wollen. Und das ist, glaube ich, die klare Mission auch jetzt für die nächste.
Also übersetzt einfach nicht so groß werden.
Zum einen nicht so groß, zum zweiten einfach nicht so bedeutsam als ökonomisches oder technologisches Modell. Das ist auch eine Prognoseentscheidung, die wir zu Anfang treffen und sagen und uns die Frage stellen, haben wir es mit einer Sache zu tun, die wirklich grundlegend wichtig ist und in der Welt sein sollte, aus diesem oder jenem Grund. Und das steht für uns eigentlich zu Beginn jeder Diskussion über Investments, weil wir halt sagen, okay, wir haben durch unsere vergangene Arbeit gezeigt, dass es möglich ist, sozialen Wert und ökonomisches Ergebnis zu kombinieren. Und das wollen wir eigentlich sofort schreiben. Wir haben als Europa auch so ein bisschen die Aufgabe, das zu tun. Und das ist auch die Mission, die wir damit verfolgen wollen. Und damit natürlich auch nachhaltig und über viele Jahre demonstrieren, dass man große Unternehmen schaffen kann, die gleichzeitig eine Bedeutung in der Welt haben. Und die nicht nur vom ökonomischen Modell herrührt.
Jeder Investor hat ja auch so ein bisschen sein Anti-Portfolio, also Firmen, die jetzt sehr groß geworden sind, die man irgendwann mal auf dem Tisch liegen hatte und wo ja genau diese Gedanken, die du gerade geschildert hast, dass man Prognosen hat und sagt so, ja, nee, daran glaube ich jetzt nicht. Gibt es da vielleicht ein, zwei, ich meine, mittlerweile teilen es ja eigentlich viele, wen sie da auf dem Tisch hatten und was sie verpasst haben. Wer war da bei euch auf dem Tisch?
Da hat man immer eine ganze Menge über die Karriere als Venture Capitalist. Am meisten kommt mir Mambu in den Kopf. Das ist auch eine ursprünglich Berliner Firma, die ein Kernbankensystem in die Cloud überführt. Also eine sehr ähnliche Dynamik zu SimScale, die ich eben beschrieben habe. Die nehmen einen großen etablierten Softwaremarkt, der sehr, sehr schwer zu durchdringen ist. Also beide, sowohl die Kernbankensoftware als auch Computer-Aided Engineering, sind sehr, sehr komplexe Softwareumfelder, die mit sehr schwierigen und komplexen Kunden zu tun haben. Und daraus ist jetzt bei Mambu ein sehr großes Unternehmen entstanden, die das halt erfolgreich umgesetzt haben und ihre Klienten wiederum in die Cloud-Gegenwart geführt haben. Das ist mit Sicherheit das, was mir am meisten wehtut, ja.
Okay, da hättet ihr bei der Series A oder so einsteigen können.
Das war damals, glaube ich, die Series A, ja. Mehrfach haben wir uns damit beschäftigt, auch noch zu vorherigen Zeiten. Also ich glaube, das ist normal. Nochmal, die Prognoseentscheidung ist immer eine, die auch, sagen wir mal, falsche Ergebnisse hervorrufen kann. Das Wichtige ist, dass man daraus lernt und auch seine eigene Weltsicht korrigiert und gleichzeitig die Ruhe hat, sein Modell und auch seine Investmenthypothese konsistent und diszipliniert umzusetzen. Das ist auch die zweite Wahrheit unserer Industrie, dass du halt dann dauerhafte Erfolge produzierst, wenn du konsequent und diszipliniert in deinem Modell mit und dem Modell allokierst, handelst, Sachen analysierst und investierst.
Okay, und wann entscheidet man dann praktisch, okay, ich habe mich mit einer fundamentalen These vielleicht getäuscht, das sind jetzt doch vielleicht nicht die Tretroller, die elektrischen, die die Mobilität für immer verändern. Da muss ich ja dann schon, wie du es eben auch beschrieben hast, meine Sicht auf die Welt irgendwie ändern.
Ja, das meiste sieht man am ökonomischen Ergebnis und auch am Wachstum von Firmen und auch belastbaren Wachstum. Also wenn es dann irgendwann dann doch Dynamiken sind, die einem gewissen Wind entgegenstehen können, dann hast du halt im Endeffekt, musst du realisieren, dass du einen Fehler gemacht hast. Mhm. Manchmal sieht man es auch nicht. Ich meine, die andere Wahrheit der Venture-Finanzierung und auch des Unternehmensbaus ist ja, dass das Unternehmen ist ein anderes, wenn es irgendwo an die Börse geht oder sehr, sehr groß ist. Also du musst den Kern erkennen zu Anfang und dann musst du im Endeffekt mit persönlichem, wir nennen das immer Entrepreneurial Genius als englischen Terminus, im Endeffekt musst du mit einem Unternehmer interagieren, wo du erkennst, dass der oder die in der Lage sind, aus dem Kern, den sie schaffen, ein großes, diversifiziertes, vielseitiges Unternehmen zu bauen, was mit Sicherheit 7, 8, 9, 10 Jahre später nicht so aussieht wie zu Anfangs. Auch die Produktpalette wird sich völlig ändern. Manchmal schwenken Unternehmen komplett um, das ist sehr viel diskutiert, der Pivot. Was weniger diskutiert wird, ist die Frage, dass Amazon, wenn du Amazon heute anschaust, nichts damit zu tun hat, was Amazon zu Beginn war. Und du eigentlich am Ende des Tages ein Urteil treffen musst über Unternehmer, die so viel Intelligenz, Analyse und Gefühl haben, dass sie in der Lage sind, neue Produkte zu entwickeln auf der Grundlage von alten. Also das ist so ein vielschichtiges System, was sich eigentlich langsam erst entfaltet.
Lass uns zum Schluss nochmal ganz kurz auf dein aktuelles Unternehmen zurückkommen. Und zwar ist es jetzt ja so, dass ihr euch praktisch getrennt habt. Florian, mit dem du den June Fund gemacht hast, der wird ja einen Fonds machen, der July-Fonds heißt. Das kann man bei LinkedIn schon nachvollziehen. Und du wirst jetzt Magnetic machen, machst das zusammen mit Mario Leperz, der früher bei Atlantic Labs war, und Maike Hase von Brightpoint. Wie kam es? Was ist so der Hintergrund dieser Geschichte?
Ja, also das zum einen trennen wir uns nicht, sondern wird June komplett weiter betreut. Das spaltet sich einfach auf. Wir haben verschiedene Ansätze des Investings, die verschieden umgesetzt werden. Das ist eigentlich die logische Konsequenz daraus. Mario Lippertz hat ein exzellentes Portfolio aufgebaut im Bereich synthetische Biologie und der Zukunft von Food, hat zum Teil Firmen selber mit entworfen, die sich mit alternativen Proteinquellen beschäftigen, und ist mit seiner Arbeit hochkomplementär zu dem, was wir bisher getan haben. Und das ist auch so ein bisschen die klare Erklärung. Wir haben also sehr, sehr lange schon überlegt, das zusammen zu machen und damit im Endeffekt was abzubilden, was aus unserer Sicht ein relativ geschlossenes Bild oder einen geschlossenen Blick auf Technologiezukunft bietet, ne? Weil wir halt vielleicht mit Ausnahme von klassischer Deep-Technologie, die wir jetzt nicht als Fokus haben und wo wir auch nicht so genau wissen, was es eigentlich bedeutet, damit decken wir schon sehr zentrale Felder ab, die wir für sehr, sehr wichtig halten und die auch abgedeckt werden müssen.
Und wo ist der Unterschied dann zu Florian, was du meintest, dass ihr unterschiedliche Herangehensweise habt?
Ja, das geht zu tief in die interne Arbeit. Okay. Nein, wir haben da, also natürlich hat jeder immer seine sektoralen und auch phasentechnischen Vorzüge. Da haben wir wirklich das exzellent zusammengestellt und aufgebaut. Aber irgendwann hat man einfach manchmal verschiedene Orientierungen und geht logischerweise dann ein bisschen einen anderen Weg, weil du halt auch immer überlegst, okay, was will man eigentlich aufbauen die nächsten Jahre? Mit welcher Art von Unternehmen willst du dich beschäftigen? In welcher geografischen Dimension, wie groß sollen die Fonds sein, welche Struktur haben die Fonds und sowas. Also es ist ein relativ normaler Prozess, den du halt dann damit auch abbildest. Mhm. Und gleichzeitig, also June, das sind ja alles sehr, sehr langfristige Unterfangen. Ne? Also wir sind immer in 10, 12, 15 Jahreszyklen mit den Fonds, die wir machen. Das wird sich nicht ändern. Das heißt, man ist schon viele Jahre miteinander beschäftigt. Mhm.
Ist jetzt gar nicht so stark mein Themengebiet, aber interessiert mich trotzdem, weil ihr auch euer erstes Investment von Magnetic war ja so Fleischersatz. Wenn man sich jetzt so anguckt, Beyond Meat und Oatly, das sind, glaube ich, beides Firmen, die es geschafft haben, irgendwie in ihrem Segment was zu bewegen, neue Produkte zu schaffen. aber wo sich langfristig die Frage stellt, können sie diesen Vorsprung verteidigen? Die ganzen großen Lebensmittelkonzerne setzen auch auf das Thema. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie blickt ihr da drauf, wo das ja irgendwie jetzt so ein neues Kerngebiet ist? Also inwiefern ist es überhaupt ein VC-Case? Lässt sich das verteidigen gegenüber großen Unternehmen?
Sehr zentrale Frage. Die Dynamik in diesen Feldern ist eine andere. Und gerade je näher du am Endprodukt bist für den Kunden, desto relevanter wird die Frage. Wir haben das immer in der Software, du hast das im Endeffekt in der Software auch, wo du immer die Frage stellst, um was konkurrierst du eigentlich? Features und Functions oder bist du ein zentrales System? Wie du dir vorstellen kannst, orientiere ich mich ganz gerne an zentralen Systemen. Das heißt, an Software, die nicht nur über Features und Functions konkurriert, sondern sich so sehr im Markt verankert und Mehrwert schafft und auch hinreichend neutral ist gegenüber Drittparteilösungen, dass sie mehr oder weniger dem Zahn der Zeit widerstehen oder sagen wir, entgegentreten kann. Und in diesen Future of Food-Themen hast du das Thema relativ klar, weil du am Ende des Tages ein Endprodukt baust und überboten werden kannst oder verbessert werden kannst. Was wir tun, ist, dass wir auch in Infrastruktur für diese Märkte investieren. Project Eden ist ein sehr gutes Beispiel, die halt zentrale und neutral nutzbare Infrastruktur für diesen ganzen Markt etablieren und aufbauen. Und damit neben dem Endprodukt, was in irgendeiner Form existieren kann, aber nicht unbedingt muss, auch zentralerer Spieler in dieser Welt werden können.
Was ist da in dem Beispiel die Infrastruktur?
Da greife ich jetzt zu sehr in die IP und noch sagen wir mal, unter Verschluss gehaltene Technologie ein, aber du kannst dir sicher sein, dass es hinreichend attraktiv ist. Ich tue mich persönlich als Investor auch schwer mit simpler Feature-Kompetenz, Feature-Konkurrenz. Das ist ein schwieriges Feld, weil du ja auch da die Prognose treffen musst, was passiert eigentlich. Wir haben immer bei uns die Frage, was passiert eigentlich, wenn jemand mit infinitem Geldstock um die Ecke kommt und sagt, ich überbiete dich, ich baue dich nach.
Die Softbank mal wahr.
Ja, es kann Softbank sein, es kann eine strategische Konkurrenz sein, aber du musst ja immer vom schlimmsten Fall ausgehen und sagen, was kommt, wenn sich dein Produkt als attraktiv herausstellt, wirst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass viele Konkurrenten in diesen Markt wollen, egal welcher Markt es ist oder welches Feld. Also wie schaffst du es, etwas zu bauen, was resilient ist und was dem nochmal den Trends der Zeit entgegenlaufen kann, so gut es geht. Es geht nicht immer, das kann man nicht alles ausschließen, das ist auch logisch, das sind auch wieder die Zyklen der Wirtschaft und auch des Unternehmenslebens, aber dass du etwas Zeitloses baust. Und vieles hängt damit zusammen, dass du in der Lage bist, als Unternehmer den Kern, den du schaffst, zu erweitern. Das ist das, was ich eben schon kurz erwähnt habe. Also strategisch über deine Marktposition und auch über das Absichern deiner Marktposition nachdenkst. Und wir haben da viele Referenzfälle, die natürlich inspirierend sind, wie Amazon oder andere, die das sehr gut geschafft haben. Das sind diese Ökosysteme, die gebaut werden. Im Fall von Amazon ist es fast schon so ein Bruch mit dem alten Modell, dass jemand irgendwann gesagt hat, wir bauen übrigens jetzt Serverinfrastruktur für die ganze Welt. Das hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, zeigt aber Fälle von individuellem Genius bei dem Ausbau und der Absicherung deines Kerngeschäfts. Und das muss man in kleinerer Form so ein bisschen mit einpreisen, beziehungsweise mit bedenken, wenn man investiert und mit Unternehmern interagiert.
Ja. Alles klar, zum Schluss machen wir immer noch so eine kleine Aufgabe. Als Investor musst du ja immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen, deswegen genau, gibt es dann so ein paar Predictions, die ich jetzt gleich vorlese, und dann würde mich interessieren, wie deine Sicht darauf ist. Ist jetzt auch nicht immer das große Ökosystem Frage, sondern auch manchmal die vermeintlich kleinen Fragen.
Ja.
Sehr gut. Also ein aktuelles Aufregerthema. Elon Musk wird Twitter kaufen oder wird es müssen oder wird es dann doch noch loswerden? Was ist da deine Prediction?
Meine Prediction ist, er wird den Gerichtsprozess verlieren. So lese ich zumindest die Expertenkommentare, und wird entweder zur Zahlung der Vertragsstrafe von 1 Milliarde oder zur Durchführung der Transaktion zum alten Kaufpreis verdonnert.
Okay. Welches Krypto-Projekt wird der erste große Anwendungsfall in der echten Welt? Was siehst du da?
Store of Value wäre meine Antwort, also digitaler Wertspeicher. Wenn das irgendwann sich stabilisiert oder so ein stabilerer Trend erkennbar ist, ist das eine ziemlich sinnvolle Übersetzung von Gegenwertsgut in die digitale Welt. Also Bitcoin als digitales Gold, ja.
Wer wird in den nächsten 18 Monaten oder in 18 Monaten mehr wert sein, N26 oder die Deutsche Bank?
Ich vermute die Deutsche Bank.
Okay. Meinst du, es geht da nochmal ein bisschen weiter bergab?
Nee, ich glaube, wenn du von unten kommst, ist es immer relativ gesehen leichter, nach oben dich zu bewegen. Also ich glaube, also ich vermute und hoffe, dass die Zukunft der Deutschen Bank in die Karten spielt.
Okay. Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit, David, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ganz herzlichen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars.